Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts des Literaturarchivs Salolux Elsass. Mein Name ist Sikander Singh und heute begrüße ich sehr herzlich Thomas Altpeter, mit dem ich über seinen neu erschienenen Roman Raunen sprechen werde. Ja, lieber Herr Altpeter, herzlich willkommen im Literaturarchiv. Ja. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Danke, ich freue mich auch.
Schön, dass wir uns über Ihren neuen Roman Raunen unterhalten können. Wir haben uns ja bereits über Ihren vorangegangenen Roman unterhalten und ich habe mich gefragt, als ich Raunen gelesen habe, was hat Sie eigentlich auf die Idee gebracht, diesen Roman in dieser Weise zu schreiben?
Der Nachttraber ist ja aus meiner Sicht eigentlich kein Roman. Also man würde es heute als Roman bezeichnen, aber ich sehe das eher als eine längere Erzählung. Habe ich, glaube ich, damals auch gesagt. Raunen ist nun doch sehr anders, glaube ich. Das kann man so sagen. Es gibt verschiedene Dinge, die dabei wichtig sind. Was ich das letzte Mal schon bei dem Nachtraben gesagt habe, dass bei mir so diese Umgebungsgeräusche, also Naturbeschreibungen oder überhaupt Beschreibungen von Dingen, die geschehen, die jetzt nicht unmittelbar die Handlung betreffen, sondern diese aber dann doch betreffen, weil sie irgendwann eine Stimmung erzeugen. Bei Raunen ist es mir jetzt wirklich darum gegangen, ich wollte diese, ich nenne es mal so, eine musikalische Struktur, die wollte ich nun wirklich ganz intensivieren. Das heißt, ich habe Raunen nach musikalischen Kriterien aufgebaut, eigentlich wie eine Sinfonie. Soll ich es kurz erläutern?
Oder? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Erläutern Sie uns das doch mal.
Es gibt bei Raunen ja einen Prolog und ein Intermezzo, also zwei Vorspiele sozusagen. Und diese beiden Vorspiele, die haben natürlich auch was mit der Handlung zu tun. Sie setzen aber auch zwei Themen, und zwar in einer musikalischen Form zwei Themen von Dingen, die immer wieder auftauchen in Variationen. Vermischen sich dann auch Themen aus dem zweiten Teil, aus dem Intermezzo mit dem Prolog, sodass sie wie so eine Art Motive, wie Leitmotive, die dann immer wieder variiert werden, die dann immer wieder kommen, die schon etwas mit der Handlung zu tun haben natürlich, aber die trotzdem in einer etwas anderen Weise das Ganze kommentieren, auf einer anderen Ebene kommentieren. Und das ist sozusagen das, was die Struktur betrifft. Dann gibt es noch ein anderer Motivkomplex, der sich aus dem ersten Kapitel der eigentlichen Geschichte Raunen ergibt, nämlich das Kapitel Du. Da kommen alles Motive, die nachher wieder vorkommen, wenn diese Gero auftaucht, also die große Stadt zum Beispiel, der Mantel von ihr, die tote Taube, die er sich vorstellt, die er sieht, wenn er ihr nochmal begegnet, kommen dann immer wieder tote Vögel vor und sowas. Auf diese Art und Weise ist dann, und ich habe es jetzt nochmal gelesen, es gefällt mir sehr gut, wie man alles ableiten kann. Alles, was dort geschieht, kann man ableiten aus diesen Themen. Das war eine Herausforderung, aber das ist so eine Technik, die ich glaube ich jetzt, ich weiß nicht, sowas wie Raunen kann man wahrscheinlich nicht nochmal schreiben, aber die ich auch in kurzen Erzählungen nochmal intensivieren will.
Also ist im Grunde genommen die Handlung etwas, was für Sie zwar wichtig ist, aber dann doch in den Hintergrund tritt gegenüber der Variation bestimmter Themen und Motive.
Ich würde nicht sagen in den Hintergrund. Es ist beides gleich wichtig. Natürlich ist die Handlung auch wichtig. Bei der Handlung gibt es auch Veränderungen jetzt gegenüber von anderen Erzählung oder auch vom Nachtraben. Manche sind da schon vorgegeben, die ich auch intensiviert habe. Bei der Handlung ist diese Struktur, was ja auch ein romantisches Motiv ist, also das ins Geheimnis setzen. Es soll nicht alles erklärt werden oder es soll nicht alles dem Leser direkt gesagt werden. Also man muss manchmal das nochmal lesen und so. Was meint der eigentlich? Oder gibt es zwei Möglichkeiten von Dingen, vielleicht sogar noch mehr Möglichkeiten von Dingen, die eine Erklärung sein könnten. Also dieses ins Geheimnis setzen. Und das meint ja auch der Name des Buches, der Titel, Raunen. Das ist etwas, was in jeder Hinsicht wieder vorkommt. Es ist alles nicht so eindeutig. Es ist alles irgendwie, es gibt immer irgendetwas dahinter, was man nicht so erklären kann.
Und ist es das, was Sie als Fantastik bezeichnen würden? Denn Sie haben dem Roman ja diesmal eine sehr dezidierte Gattungsbezeichnung beigelegt, die auch einen bestimmten Erwartungshorizont aufruft. Also wenn ich einen Text einen fantastischen Roman nenne, dann wende ich mich ja automatisch schon an eine bestimmte Leserschicht, nämlich diejenigen, die doch diese Tradition der fantastischen Literatur in besonderer Weise schätzen. Mich hat das in gewisser Hinsicht erstaunt, weil auch wenn dieser Roman so ganz anders ist als Ihr vorangegangenes Buch, ist es doch ein Buch, was diesen, ja, was diese charakteristischen Alt-Peter-Themen und diesen charakteristischen Alt-Peter-Sound hat. Und ich hätte das jetzt nicht unbedingt so primär als fantastischen Roman bezeichnet und habe mich deshalb eben gefragt, was will der Autor uns damit sagen?
Ja, das ist ein guter Einwand. Es ist mir auch schon vorgehalten worden, kritisch auch vorgehalten worden, weil man gesagt hat, damit erwächst du eine Erwartung, die eigentlich eine Leserschaft anspricht, die jetzt gar nicht das findet, was sie da drin sieht. Aber ich finde schon, dass das Fantastik ist. Und für mich ist Fantastik auch etwas, ja, ich sehe das ein bisschen anders als, also ich meine damit zum Beispiel nicht Fantasy. Das habe ich auch schon mal gesagt. Das ist etwas, was sicherlich nicht das ist, was ich schreibe. Aber das Fantastische ist für mich fast eine Bedingung des Literarischen. Und das wollte ich jetzt auch nochmal betonen. Denn Literatur ist ja im Grunde immer fantastisch. Sie schreiben ja, oder sie machen eine Reportage über etwas, aber es sind ja sehr viele fiktionale Elemente eigentlich immer drin. Und die sind immer natürlich auch fantastisch, auch wenn sie nicht wie in diesem Sinne jetzt so übernatürliche Dinge besprechen oder berücksichtigen.
Können Sie in dem Zusammenhang etwas mit dem Begriff oder mit diesem Label magischer Realismus anfangen?
Ja, Ja, ich weiß nicht, ob das nicht jetzt schon über den magischen Realismus hinausgeht. Also der Nachtrabe war so, glaube ich, eher so im Bereich des magischen Realismus. Das hier ist schon mehr magisch als Realismus. Also es ist so ein bisschen außerhalb oder mehr noch außerhalb der Welt.
Ein anderer Aspekt, der bei diesem Roman auffällt, ist, dass Sie ihn selber illustriert haben. Das machen Sie eigentlich immer, aber das ist natürlich in besonderer Weise interessant. Es gibt viele Schriftsteller, die künstlerisch begabt sind. Es gibt aber eigentlich, ich habe lange darüber nachgedacht, mir ist keiner eingefallen, der seine eigenen Werke tatsächlich illustriert, also jenseits von Kinder- und Jugendbuchliteratur. Da gibt es natürlich ein sehr breites Spektrum an Autoren, die das machen. So, dass das eigentlich ja schon ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und mich würde das eigentlich interessieren, diese Relation von Literatur und Bild, die in diesem Buch entsteht. Wie stehen Sie dazu?
Also ich kann Ihnen einen nennen. Und dieser eine war auch ein bisschen der Anstoß, warum ich das Ganze ein fantastischer Roman genannt habe. Das ist Alfred Kubin. Und er hat auch ein Buch geschrieben, ein Roman, seltsamerweise nur einen einzigen. Und hat das auch illustriert. Und ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, Die andere Seite.
Ich habe es nicht gelesen, nein.
Ja, das empfehle ich Ihnen mal. Es ist Also es ist erstaunlich gut geschrieben für ein Erstlingswerk. Das hätte ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, wie kann der wirklich so gut mit der Sprache umgehen? Das Buch hat ein paar Dinge, die ich kritisieren würde, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Aber das, ja, bei Alfred Kubin ist es ja auch so, dass er das selbst illustriert. Und bei mir ist es so, dass die Illustrationen auch mit der Geschichte selber was zu tun haben. Vielleicht erinnern Sie sich, es kommt am Anfang ein Maler vor. Mhm. Und die Bilder dieses Malers sind sozusagen die Bilder, die jetzt in dem Buch auftauchen. Ich habe noch viel mehr Bilder gemalt, die habe ich gar nicht alle genommen, weil das ziemlich aufwendig ist, vom Preis. Wenn Sie bei Schwarz-Weiß drucken, ist es egal, aber wenn Sie Farbdrucker haben, dann ist das natürlich immer auch eine Kostenfrage.
Also es ist sozusagen ein ganz wesentlicher, integraler Bestandteil des literarischen Kunstwerkes in dem Fall.
Ist es auch, ja, ist es. In diesem Fall auch, ja.
Was ja auch ein wesentliches Merkmal dieses Textes ist, ist diesmal die Einbindung dialektaler Passagen. Das hat ja in der deutschen Literatur eine ganz lange Tradition und ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, haben Sie auch in dem Feld auf Vorbilder zurückgegriffen?
Beim Schreiben eigentlich nicht direkt. Es gibt natürlich viele, die das machen und gemacht haben. Ich nenne jetzt als Beispiel Theodor Fontane, der hat ja auch einiges da gibt es ja ganze Bücher, die fast nur aus Dialekt bestehen. Aber bei mir war es so, dass der Titel Raunen, das nicht ganz Verständliche, natürlich auch dazu geführt hat, dass dieser Dialekt dort vorgekommen ist. Auch das ist etwas, was so ein bisschen, man kann das schon verstehen, aber es sind einige Dinge, die sind, die versteht man vielleicht nicht. Man muss die sich auch zusammenreimen. Also das passt, das kommt auch in dieses Raunte hinein. Also dieses Verschleiernde. Das hat der Dialekt auch. Was als nächster Effekt noch hinzukam, das hatte ich gar nicht beabsichtigt, aber das habe ich irgendwann gemerkt beim Schreiben, dass es auch dem Ganzen eine gewisse komische Note gibt. Es ist ja eigentlich eine sehr dunkle Geschichte, aber allein dadurch, dass da dialektale Passagen drin sind und auch die Naivität dieser Dörfler dort beschrieben wird, hat das Ganze so was Burleskes, was mir auch gut gefallen hat im Nachhinein.
Wie gut beherrschen Sie den Dialekt selber? Also stammen Sie aus der Gegend?
Der Dialekt ist unser Dialekt, ist Saarländisch. Aber der unterscheidet sich kaum vom Pfälzischen.
Also für mich, ich komme ja nicht aus dieser Gegend, erschließt sich das nicht so deutlich. Ne? Ich lese das und denke, okay, das ist hier Pfälzisch und fragte mich in dem Zusammenhang eben, der Herr Altpeter, ist es ein Pfälzer, den es in Saarland verschlagen hat?
Nein, der Dialekt ist im Grunde das dieses Westpfälzische, das sprechen wir hier auch. Und eine Freundin von mir, die kommt auch aus dem Pfälzerwald und die hat auch gesagt, ja, die reden ja genauso wie bei uns zu Hause. Es gibt ein paar Worte, die im Pfälzischen anders sind, aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Ich kann diesen Dialekt natürlich perfekt. Ich könnte mit Ihnen jetzt so reden.
Ja, dann würde ich Sie wahrscheinlich nicht allzu gut verstehen. Also mir kam halt sofort Theodor Storm in den Sinn, der wie Fontane auch immer wieder solche Dialektpassagen in seinen Texten hat und der aber ja auch in seinen Erzählungen dieses Dunkle, dieses Geheimnisvolle, dieses Nicht-Auserzählte letztlich ins Zentrum stellt.
Ja, das stimmt. Bei ihm ist das auch so, bei Storm. Storm ist, glaube ich, mehr, doch eher Realist. Also bei Storm ist der Dialekt, will noch eher eine landschaftliche oder eine folkloristische Konnotation geben. Bei mir ist es wirklich alles auf dieses Raunen, das kommt in die Vogelsprache, die da vorkommt. Dieses Manuskript, was man nicht verstehen kann. Es ist alles, alles, was da vorkommt, hat irgendwo damit zu tun, dass man es eigentlich nicht so ganz versteht. Und da muss auch so ein Dialekt drin vorkommen. Ich meine, es kommt auch noch dazu, dass diese ganze dörfliche Atmosphäre, dieser Aberglaube, den die Leute dort haben, dieses Halbgewusste und alles, das vermittelt sich natürlich da auch, so wie bei Storm, ja.
Wenn man das als Literaturwissenschaftler liest, einen Text, bei dem sich sozusagen Bedeutung und letzte Sinnhaftigkeit immer wieder entzieht oder entziehen will, dann ist man natürlich sofort bei französischer Theorie, bei französischer Literaturtheorie, die ja über weite Strecken jegliche Form von Sinnhaftigkeit ganz grundlegend negiert. Wie stehen Sie denn dazu?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass die Welt im Grunde genommen keinen Sinn hat oder dass der Sinn der Welt nur durch sprachliche Raffinessen erschlossen werden kann. Nein, das ist hier eher ein romantischer Ansatz dazu, den ich da habe. Also es ist eher so, wie natürlich ist die Welt verschlossen. Die Welt ist hinter einem Schleier, die Wahrheit. Ich habe auch am Anfang, ich weiß, ob Sie das gelesen haben, der erste Spruch, die Wirklichkeit und die Wahrheit. Also die Wirklichkeit ist das, was wir sehen, und die Wahrheit ist das, was sich dahinter verbirgt. Ich glaube, dieser Ansatz, den Sie meinen, der ist eher rational noch. Also selbst wenn er natürlich die Sinnhaftigkeit in Frage stellt. Aber das hier ist ganz irrational.
Was ich mich auch gefragt habe, ist, wie entsteht eigentlich ein solcher Roman? Also wie kommt man auf einen solchen Gedanken? Und wie wächst ein solcher Gedanke? Und in der Konsequenz, wie konzipieren Sie einen solchen Text? Also ganz praktisch.
Ich fange nicht von vorne an und ende am Ende, sondern ich habe mittendrin angefangen. Ich habe angefangen, zunächst einmal diese kleinen Geschichten zu schreiben. Und nachdem ich einige von denen hatte, habe ich mir dann das große Konzept überlegt und diese kleinen Geschichten dem angeglichen und auch neue geschrieben, die dann schon gleich in diesem Konzept drin waren. Das entsteht aus der Mitte heraus. Den Prolog habe ich ziemlich am Schluss geschrieben, aber es war nicht das Letzte, was ich geschrieben habe. Es gibt ein Kapitel da drin, das das Letzte ist, das ich geschrieben habe. Es ist nicht das Schlusskapitel.
Das heißt, Sie haben sozusagen einzelne Ideen, einzelne Fragen, Themen, die Sie faszinieren, mit denen Sie sich schreibend auseinandersetzen, denen Sie sich schreibend nähern. Und die fügen sich dann sozusagen mosaikartig zu einem Ganzen.
Am Anfang. Am Anfang ist das so. Und dann, wenn Sie sich ein Konzept überlegen oder wenn das Konzept sich kristallisiert, dann schreiben Sie natürlich ganz mehr dezidiert auf dieses Konzept hin und überarbeiten das andere auch auf dieses Konzept hin. Die Fragen, die Sie stellen oder das Unentdeckte, was da drin ist, das ist auch so, was ich am Ende überlegt habe, es muss da noch Spuren geben. Also es muss, deswegen habe ich einige Kapitel geschrieben, die ich vorher gar nicht vorgesehen hatte, wo ich dachte, ich muss jetzt noch in diese Richtung eine Spur legen. So entsteht das. Und irgendwann ist es dann fertig und dann gibt es eben noch so ein paar Dinge, wo ich gesagt habe, da muss noch was, also da ist noch was, da fehlt noch was, da muss noch etwas hinein, da muss noch ein Kapitel hinein.
Als Leser tritt einem dieses Werk doch in seiner großen Geschlossenheit entgegen und eben nicht in dieser fragmentarischen Form. Ja, deshalb erstaunt mich das sehr, dass Sie das so in der Entstehungsgeschichte solchermaßen beschreiben, weil das Ganze wirkt, als ob es hier tatsächlich von Anfang an einen Plan, ein Schema gegeben hätte, das auf einen bestimmten Punkt eben hinausläuft.
Es beginnt mit den Fragmenten. Das Fragmentarische, das liegt mir eigentlich sehr. Also ich mag dieses Fragmentarische. Aber wenn Sie ein Konzept haben, dann müssen Sie diese Fragmente noch einmal fügen zu dem Gesamten. Und dieses Gesamte, das spielt ja bei mir jetzt hier wirklich eine große Rolle, weil eben diese musikalische Struktur auch drin ist, die Sie auch berücksichtigen müssen. Da muss das auch in diesem Sinne stimmen. Also nicht nur innerhalb der Geschichte muss es stimmen, sondern es muss auch innerhalb der Motivik stimmen. Ja? Und da gibt's so bestimmte Dinge wie, deswegen ist es eigentlich auch ganz gut, das erste Kapitel oder den Prolog ziemlich am Ende zu schreiben. Wenn Sie Komponisten sehen, die Opern schreiben, dann schreiben sie meistens die Ouvertüre zuletzt. Ja, weil sie da nochmal so die Motive hineinbringen. Und das war bei mir ja auch der Fall. Also es gibt zum Beispiel diesen Aspekt des aus der Tiefe kommenden, aus dem Dunkel kommenden, deswegen auch diese Schächte, die der ausgehoben hat, dieser Vater, kommt irgendwas, da findet er ein Manuskript, es könnte dieses Manuskript sein, das ist aber nicht gesagt. Also das, und dann am Schluss ins Licht gehende. Und das zieht sich natürlich durch das ganze Buch hindurch. Sie haben ganz viele Lichtstimmungen, die da drin sind. Ich habe auch ganz viele Worte erfunden, die es gar nicht gibt. Mhm. Zum Teil, vor allem viele, die sich mit Lichtstimmungen befassen, um diese verschiedenen Aspekte des Lichtes zu erfassen. Und es ist niemals richtig hell. Bis zum Schluss, das heißt es ja, das ist ja das letzte Wort, der tritt ins Licht. Und es ist immer so ein bisschen im Dunkeln drin. Und dieses Gefühl, dieses Diffusen, dieses im Dunkeln Seienden ins Licht Strebende, das zu beschreiben, da ging es mir jedenfalls so, da habe ich oft überlegt, welche Worte findest du? Und man will ja auch verschiedene Worte haben, die jetzt ganz bestimmte Dinge beschreiben. Das geht gar nicht, ohne dass sie Worte erfinden. Zumal dieses Wortschöpferische mir auch sehr liegt.
Wo Sie die Worte gerade ansprechen, wenn man den Text liest, fällt ja sehr deutlich auf, dass Sie viele Worte verwenden, die eher einen archaischen Klang haben, viele Worte, die auch in kaum einer Weise mehr in der Alltagssprache verwurzelt sind oder es vielleicht auch gar nicht waren, weil sie aus irgendeiner Fachsprache kommen. So dass eigentlich eine ganz interessante Textur innerhalb dieses Romans entsteht, auf einer semantischen Ebene aus archaischen Worten, aus Neologismen. Das ist auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite wirkt es aber manchmal auch ein bisschen manieriert.
Ja.
Ist das gewollt?
Ja. Also ich mag das manieriert, ja. Ja. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich glaube auch beim Nachtraum haben wir uns auch darüber unterhalten, dass für mich Texte nicht zeitgemäß sein dürfen. Das ist für mich, heutig ist für mich so eine Art Schimpfwort für einen literarischen Text. Sondern die sollen außerhalb der Zeit stehen. Die Geschichte und die Texte sollen außerhalb der Zeit stehen. Sie sollen natürlich auch Worte erfassen, die nicht unserer Zeit gemäß sind, sondern die eine eigene Welt schaffen.
Und die Figuren?
Die Figuren auch. Das sind ja eigentlich fast alles Traumfiguren. Es sind ja Figuren, da wissen Sie gar nicht genau, sind das eigentlich Figuren oder? Es gibt einen Aspekt, der auch ganz interessant ist. Das ist eine Buchstabenkombination. Das G, das I, das R, das O. Und es gibt verschiedene Personen, die diesen Namen haben. Die Frau zum Beispiel, die heißt Giro. Im Prolog nachher glaubt er, die würde Giro heißen, weil er ein Fragment gelesen hat. Aber ob sie das ist, weiß man nicht. Es gibt diesen Oberförster Igor. Es gibt den schwarzen Rigu, der irgendwann mal auftaucht. Es gibt den Ogier, das ist so ein dämonisches Wesen. Und die Vogelsprache ist nur aus diesen Buchstaben zusammengesetzt. Alle aus diesen I, G, R, O. Und es könnte sein, dass alle Personen, die diesen Namen haben, in verschiedenen Kombinationen, nur eine Person sind. Dass es ein dämonisches Wesen ist, das verschiedene Gestalten annimmt. Ja?
Nun wird ja dieser Text in der Vielheit seiner Stimmen, die dort evoziert werden und die variiert werden, immer eigentlich von einem Erzähler zusammengehalten.
Ja.
Wie stehen Sie zu diesem Erzähler?
Der Erzähler hat keinen Namen. Das ist ein Ich-Erzähler, der aber natürlich nicht der Autor ist. Also das ist auch so eine Verwechslung, die einem oft begegnet, wenn auch bei anderen Geschichten, wo man sagt, wo ich dann sage, das ist nicht meine Meinung, wenn ich, also ein Ich-Erzähler ist genauso eine Figur wie alle anderen Figuren auch in einem Roman. Man sieht es zum Beispiel sehr deutlich, finde ich, beim Thomas Mann im Dr. Faustus, da ist ja auch der Ich-Erzähler gar nicht mal die Hauptperson, sondern beschreibt jemand anderes. Aber es stellt immer eine besondere Verbindung zu dem Leser her. Also wenn Sie einen Ich-Erzähler haben, dann spricht er den Leser doch anders an, als wenn Sie von einer anderen Person schreiben. Aber der Ich-Erzähler ist genauso, der kommt ja auch aus diesem Dorf und ist genauso in dieses Abergläubische verhaftet, auch wenn er zwischendurch mal in Frankfurt, die Stadt wird ja nicht mit Namen genannt, es wird nur eine Stadt genannt, aber es ist wahrscheinlich Frankfurt, gelebt hat, so hat er doch auch unter diesem Aberglauben, ist er davon stark beeinflusst. Insofern ist der, habe ich natürlich schon auch eine Distanz zu dem, aber ich finde, man überbrückt diese Distanz sehr gut durch die Ich-Form. Das ginge auch gar nicht anders. Wenn Sie diese verschiedenen Personen haben und der begegnet denen, da wäre es sehr kompliziert, jetzt eine Person zu erfinden. Der würde sich nicht so loslösen von den anderen.
Mhm. Für einen Autor ist ja auch immer interessant, nachdem er ein Werk abgeschlossen hat, die Reaktion der Leser.
Ja.
Was hat Sie am meisten überrascht? Was hat Sie am meisten gefreut? Was hat Sie geärgert? Was hat Sie frustriert?
Es gab Leser, die ganz begeistert waren. Es gab aber auch Leser, die das nicht verstanden haben. Und zwar mehr als beim Nachtraben. Das muss ich schon zugeben. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also, dass man gesagt hat, ist ja... Ja, was, worum geht's denn da eigentlich? Das ist ja alles im Dunkeln und das ist, das hat gar keine, das führt ja nirgendwo hin. Ja. Natürlich ist das so und da muss man, ja. Ich hatte ein bisschen mehr Verständnis in der Hinsicht erwartet, aber wie gesagt, es gab auch andere, die ganz begeistert davon waren, die ganz gesagt haben, das ist wirklich was ganz Eigenes und auch die Sprache. Also was Sie jetzt gesagt haben, das ist so ein bisschen manieriert. Das gab es auch, diesen Vorwurf, dass man gesagt hat, das ist eine etwas manierierte Sprache und andere finden das gerade gut. Es gibt nichts Besseres, als wenn man eine zweigeteilte Meinung gibt, die einen... Also nur Zustimmung, das ist auch nichts.
Nun geht's ja auch wesentlich, habe ich zumindest den Eindruck bei Ihren Texten, darum, einen immer wieder... Räume, Gedankenräume zu eröffnen, in denen der Leser diesen Resonanzen, die Gedanken des Buches erzeugen, nochmal nachspürt. Also Sie sind ja gar nicht so sehr auf die nur Handlung fokussiert, sondern viel stärker eben auf dieses reflexive Moment des Nachdenkens.
Wobei das Nachdenken hier nicht nur, aber es gibt auch dieses philosophische Nachdenken, das kommt ja auch darin vor, wobei dieses philosophische Nachdenken auch eben das Nachdenken dieser Person ist, das durchaus man jetzt nicht als ein abstraktes Nachdenken bezeichnen kann, sondern als ein Nachdenken von einem, der bestimmte Ideen hat und auch an bestimmte abergläubische, von abergläubischen Gedanken bewegt ist. Es gibt aber auch ein Nachdenken, was nicht philosophisch ist, sondern was sich in einer Art von Handlung manifestiert. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich meine. Dass man etwas interpretiert, aber nicht in einem gedanklich-analytischen Aspekt, sondern mehr in einem gefühlsmäßigen Aspekt.
Das ist ja immer die Qualität auch der Literatur. Deshalb bedienen sich ja so viele Philosophen auch des Literarischen, weil letztlich das Literarische immer wieder diese Räume, diese Möglichkeitsräume eröffnet, die auch über das Denken und die auch über das nur Sagbare hinausgehen in diese Bereiche, die letztlich sich dem unmittelbar realistischen Zugriff auch entziehen.
Es gibt eine bestimmte Form von das Essay zum Beispiel. Das ist sowas, was genau das berücksichtigt. Es gibt ja Philosophen, die vom Essay her beeinflusst sind. Es gibt auch welche, die das nicht sind, die sehr trocken, sage ich mal, das Ganze analytisch betrachten. Ein Philosoph, der, finde ich, ist schon ein älterer Philosoph, der für mich auch sehr von der Sprache her und auch von seinen Gedanken her sehr interessant ist, ist Friedrich Nietzsche. Der hat natürlich überhaupt nicht analytisch das Ganze betrachtet, sondern eher als ein Lyriker oder was weiß ich, also als ein, obwohl er ja auch keine Geschichten geschrieben hat, sondern hat die Welt schon, aber sehr aus seiner eigenen Welt und aus seiner eigenen Sprache heraus betrachtet. Mhm. Während Habermas das sicherlich ganz anders angehen würde, ja, als Gegenbeispiel zu nennen. Ja.
Was dürfen wir denn als nächstes von Ihnen erwarten?
Ja, ich habe ich habe das Gefühl, das kann man als Roman nicht mehr toppen. Das ist eine so absolute Form. Deswegen beschäftige ich mich im Moment mit kleineren Geschichten, die ich auch nochmal sehr stark illustrieren will. Also das Illustrative soll, das malerische, zeichnerische Illustrative soll dann eine große Rolle spielen. Und auch Geschichten, die ich schon vor einiger Zeit geschrieben habe, die nehme ich mir jetzt nochmal vor, bearbeite sie stilistisch und füge auch dieses musikalische Motiv hinzu, indem ich dann noch Handlungselemente hinzu generiere, sodass es auch da so eine musikalische Struktur sich ergibt.
Aber es bleibt dann sozusagen auf der Ebene einzelner Geschichten, die sich nicht mehr zu einem Ganzen verbinden.
Im Moment ja, weil ich weiß nicht, wie man das noch übertreffen kann. Also das ist so absolut, dass ich denke, das ist schwierig.
Wir sind gespannt, Herr Altpeter. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und wir freuen uns auf Ihr nächstes Buch.
Dankeschön. Danke mich auch.
Thomas Altpeters Roman ist im Verlag Tradition erschienen und im guten Buchhandel erhältlich, aber auch bei ihm persönlich. Für den Podcast des Literaturarchivs hat Thomas Altpeter einzelne Passagen aus seinem Roman eingelesen. Diese sind in unserem Podcast zu hören.